Deutschlandfunk. Agenda.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir merken es alle, jeder an anderen Ecken und Enden. Die Städte und Gemeinden sind knapp bei Kasse. Und vieles fällt dem Rotstift zum Opfer. Darunter kulturelle Einrichtungen und Angebote. In Großstädten wie Köln und Berlin beispielsweise stehen massive Kürzungen im Kulturbereich an und sorgen für heftige Diskussionen, im Falle Berlin auch zu Demonstrationen. Aber auch anderenorts fürchten Spielstätten, Musiker, Schauspielerinnen, Theaterpädagogen, Literaturvermittler und Museen in Zukunft keine oder zu wenig Förderung zu erhalten. Wird die Kultur kaputt gespart, fragen wir deshalb in unserer Sendung heute. Wie Sie gleich merken werden, mit drei Gästen, die, da greife ich nicht zu viel vor, definitiv sagen werden, die Kultur braucht Geld, vermutlich mehr Geld, aber auch Sie sollen sich beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer. Natürlich auch, wenn Sie zum Beispiel sagen, anderes ist mir jetzt erstmal wichtiger, wir haben andere Probleme. Wir wollen wissen, wie ist Ihr Verhältnis zur Kultur? Wo könnte gespart werden, ohne die Vielfalt unseres kulturellen Lebens zu gefährden? Wo auf keinen Fall? Und vielleicht sind Sie selbst betroffen von Sparmaßnahmen oder befürchten, durch diese Sparmaßnahmen als Zuschauer, Zuhörerin oder Ausstellungsbesucher einen Verlust an Lebensqualität und an gesellschaftlichem Miteinander. Sie können uns eine Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de oder Sie können uns auch anrufen unter der wie immer kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 und ich wiederhole auch nochmal die Mailadresse. Das ist agenda@deutschlandfunk.de. Und während Sie vielleicht noch überlegen, stelle ich Ihnen unsere heutigen Gäste vor. Zugeschaltet ist uns Dr. Skadi Jennicke. Sie ist seit 2016 Bürgermeisterin und Beigeordnete für Kultur der Stadt Leipzig. Ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen aus Leipzig.
Sie sind Kulturbürgermeisterin einer Stadt, zu der einem sofort ganz viele Stichworte einfallen, von Thomanerchor, Gewandhausorchester, Musik- und Clubszene bis zur neuen Leipziger Schule der Malerei. Bevor wir später schauen wollen, wie die Situation bei Ihnen genau ist, würde ich Sie gerne fragen, wie Sie die allgemeine Finanzlage für die Kultur in Deutschland einschätzen? Viele Kulturschaffende sind beunruhigt, zu Recht.
Ja, zu Recht. Die Lage ist angespannt. Das gilt nicht nur für die Kultur, sondern für die gesamten kommunalen Haushalte in besonderer Weise, weil wir natürlich jetzt in einer Situation sind, wo kein Bundeshaushalt vorliegt, wo die Steuerprognose ausgesprochen schwierig bis düster aussieht. Das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil der Einnahmen der kommunalen Haushalte und gleichzeitig ist in den letzten Jahren bei den Kommunen sind so viele Aufgaben, die der Bund den Kommunen übergeholfen sind, aufgelaufen, die nicht gegenfinanziert sind, sodass die öffentlichen Haushalte überall, das ist keine Leipziger Situation, enorm unter Druck geraten sind. Und das hat Auswirkungen auf die Ausgabenpolitik und alle Kommunalverwaltungen in diesem Land machen sich gerade heftige Sorgen, wie sie die Haushalte beschlussreif bekommen, genehmigungsfähig bekommen. Und davon bleibt die Kultur nicht verschont. Aber es ist ein gesamtdeutsches Phänomen. Und hier in Sachsen haben wir noch das Problem, dass auch die Landesregierung sich ja erst im Dezember konstituiert hat und wir auch hier keinen Haushaltsentwurf haben. Das bedeutet für alle, die von öffentlichen Geldern abhängig sind, eine enorme Unsicherheit, eine Situation, die wir so noch nicht gehabt haben.
Dann hat uns schon ein Hörer geschrieben, vorab, Wolfgang Daub, der schreibt, welcher Kahlschlag? In Köln, Stuttgart und anderswo werden Milliarden Euro für die Renovation alter Gebäude verschwendet, die auch danach nicht wirklich optimal genutzt werden können. Und warum Berlin mehr als eine Oper braucht, obwohl der Stadtstaat seit Jahrzehnten auf Kosten der Steuerzahler im Rest der Republik lebt, konnte mir bis heute auch niemand wirklich erklären. Warum im Bereich Kunst jeder Mist, in Anführungszeichen ist das geschrieben, teuer aufbewahrt wird, aber keiner weiß, wer den Umbau von Museen finanzieren soll, ist mir nicht klar. Seine Conclusio ist, wir sollten uns auch in Kunst und Kultur auf das wirklich Notwendige beschränken und den Rest verkaufen. Was sagen Sie dazu?
Also da hat der Hörer ja ganz viele Aspekte angesprochen. Ich greife mal einen heraus, das ist die Sanierung von Kulturgebäuden beziehungsweise der Neubau. In der Tat gibt es da einen massiven Sanierungsstau. Die Häuser sind in die Jahre gekommen. Viele sind in der Nachkriegszeit bis in die 70er Jahre neu gebaut worden, sind jetzt enorm baufällig. Und wenn man mal genauer hinschaut, wird man beobachten, dass die Planungen für diese Sanierung sehr lange zurückliegen. Also wenn Sie ein öffentliches Gebäude wie ein Theater, ein Opernhaus oder ein Mehrspartenhaus, auch ein Museum in Angriff nehmen wollen, um das zu sanieren oder gar neu zu bauen, brauchen sie in der Regel einen Planungsvorlauf oder auch einen Abstimmungsvorlauf, ehe sie überhaupt die Vorbereitung so weit getroffen haben, dass die Kommune in der Lage ist, ein solches Projekt zu stemmen von bestimmt 10 Jahren. Und das, wenn man das jetzt mal zurückdenkt, sind diese Baumaßnahmen eben schon vor 10 Jahren begonnen worden, zumindest gedanklich, planerisch, und laufen jetzt eben auf in einer Zeit, wo die Kassen knapp werden. Das kann aber umgekehrt auch nicht sein, dass man jetzt diese Baumaßnahmen stoppt. Wir haben tatsächlich, das will ich gerne zugeben, ein Problem mit öffentlichen Bauten, die, und das ist kein Kulturphänomen, sie können auf Bauprojekte wie die Flughafen- und Bahnhofsgebäude in unserer Republik schauen, wo, wenn öffentlich gebaut wird, es tatsächlich so ist, dass ganz, ganz häufig die Kosten in die Höhe schnellen, ohne dass man hinreichend Einflussmöglichkeiten darauf hat. Das ist ein Problem. Und wir haben uns auch in dem Kreis der Kulturbürgermeister von Deutschland im Rahmen des Deutschen Städtetages darauf verständigt, dass wir uns dieses Problem mal genauer angucken. Warum ist das eigentlich so, dass die Kosten immer so in die Höhe schnellen? Und gibt es Organisationsformen, wie wir kostengünstiger, schneller und vor allen Dingen plangerechter bauen können? Auf die Frage hin, warum Berlin mehrere Opernhäuser sich leistet. Ich finde das gut und richtig. Es ist die Hauptstadt. Und wenn nicht in Berlin, darf es eine Vielfalt an Kulturangeboten in dieser Weise geben, wo die Häuser auch in der Lage sind und in der oder die den Vorzug haben, ein eigenes Profil auszubauen. Und es ist großartig, dass wir in Berlin eine deutsche Oper haben, dass wir eine komische Oper haben, die eine ganz eigene Tradition hat, wie Barry Kosky neulich in seinem offenen Brief auch nochmal in ganz wunderbarer Weise aufgeblättert hat. Es gibt nur in Berlin diese Vielfalt und diese auch Konkurrenz unter scheinbar ähnlichen Kultureinrichtungen. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass wir diese Auswahl haben. Und es war noch ein dritter Aspekt, den der Hörer angesprochen hat.
Könnte man sich nicht auf das Notwendige beschränken? Also wird nicht eher zu viel Geld ausgegeben, lese ich dann daraus?
Auf das Notwendige beschränken. Was ist das Notwendige? Wir tun in der Kultur das Notwendige. Wir finanzieren öffentlich die kulturelle Infrastruktur, auf der und bieten quasi, um es mal in ein Bild zu packen, die Bühne, auf der die Künstlerinnen und Künstler tanzen können, die davon leben. Und das ist nichts anderes, als wenn wir Lehrer bezahlen, als wenn wir Beamte im kommunalen oder im Staatsbediensteten, im Staatsdienst bezahlen. Und sie haben ein Recht darauf, wenn sie eine Leistung erbringen, die gesellschaftlich erwünscht ist, dass sie auch vergütet werden. Und auf das Notwendige beschränken würde ja im Umkehrschluss heißen, wir würden das Geld zum Fenster rauswerfen. Da muss der Hörer konkret werden, weil ich sehe das in der Kulturpolitik nicht.
Ich komme jetzt zu Dr. Birgit Wolf, einem weiteren Gast unserer Sendung. Sie ist studierte Museologin. Hallo Frau Wolf, Sie wohnen in Sachsen-Anhalt. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen. Ich sage das aus Naumburg an der Saale.
Sie sind Expertin für Kulturpolitik und Kulturvermittlung mit Fokus auf Ostdeutschland und Sie nennen sich Kulturermöglicherin. Das ist Ihre freiberufliche Tätigkeit. Das müssen wir uns erstmal erklären. Was ist denn eine Kulturermöglicherin?
Mein Fokus ist die Teilhabe aller an Kultur und im breiten Kulturangebot. Und zu diesen Themenfeldern evaluiere ich, forsche ich, berate ich, schreibe und vermittle. Also sowohl in dem Bereich der Kultur, aber auch Bildung und Jugend und den Schnittstellen. Und da merkt man ja schon, dass Kultur nicht nur in den Bereichen der Kulturhaushalte verortet ist, sondern viel, viel weiter zu sehen ist. Denn es gibt ja auch Hochschulen, also die Wissenschaft, wo Künstler ausgebildet werden und Künstler aktiv sind. Oder Sie haben ja gerade, Frau Jenige, die Bauvorhaben genannt. Also auch die Architektur und die Baukultur ist ja ein Teil für mich der Kultur. Und ich merke das so, also Sie merken schon an meiner Ausführung, also ich habe einen weiten Kulturbegriff und zudem, weil ein Forschungsgebiet auch für mich die Kultur in ländlichen Räumen ist und wohne auch im ländlichen, also auch den breiten Kulturbegriff. Und da bringt dann noch was ganz anderes mit ein heute in die Diskussion.
Und können Sie uns ein Beispiel nennen dafür, was Sie tun? Also ein konkreteres Beispiel, was Sie ermöglichen?
Ja, wir haben ja gerade jetzt Sachsen als Beispiel gehabt. Also Frau Jenige wohnt ja im Freistaat Sachsen und ich habe im letzten Jahr den Qualitätsrahmen kulturelle Kinder- und Jugendbildung für den Freistaat Sachsen zusammen mit drei Ministerien, mit den Kulturräumen und den Verbänden des Freistaates erarbeitet und das ist etwas, wo ich die wissenschaftliche Grundlage beigebe und andererseits auch immer wieder so die Diskussion führe. Und das sind gemeinsame Prozesse, die wir gestalten.
Mhm. Zu den Besonderheiten der sächsischen Kulturräume kommen wir später nochmal. Aber ich würde Sie gerne erst jetzt nochmal fragen, Kultur zu ermöglichen, ist das schwieriger geworden in den letzten Jahren? Merken Sie den sogenannten Kahlschlag?
Ich merke, also die letzten Jahre waren sehr fette Jahre. Also es gab jetzt den Kulturfinanzbericht und der beschreibt ja, dass von 2011 bis 2021 die Kulturhaushalte bundesweit um 52,6% gestiegen sind. Also es ist kein Kahlschlag in den letzten Jahren. Es ist auch kein Kahlschlag generell von allen Ländern. Also es ist pauschal gesagt, was wir jetzt diskutieren. Und es das Gros der Kultur ist ja ehrenamtlich auch in Deutschland aufgestellt. Also es gibt allein 110.000 Kulturvereine in Deutschland, die ein breites Kulturangebot anbieten.
Aber die Fördermöglichkeiten sind wahrscheinlich relativ schwer auch zu durchschauen. Da helfen Sie, glaube ich, auch mit.
Ich versuche da zu unterstützen und mit Wege aufzuzeigen. Das ist richtig.
Wer sich auch auskennt, zwangsläufig mit den Fördermöglichkeiten und Bedingungen deutscher Kulturproduktion, dann ist das Daniel Schüssler. Er ist Regisseur, Schauspieler, Performer und Dozent. Vor 20 Jahren hat er das Analogtheater in Köln gegründet und ist bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Herr Schüssler.
Schönen guten Tag.
Das Analogtheater ist eine Theatergruppe ohne feste Spielstätte. Wie würden Sie denn Ihre eigene Truppe beschreiben? Was machen Sie für eine Art von Theater?
Ja, wir sind so im performativen Bereich der Stückentwicklung. Das heißt, wir nehmen uns ein Thema vor von gesellschaftlicher Relevanz, oft auf biografischen Geschichten beruhend und versuchen damit Gesellschaft oder gesellschaftliche Prozesse zu erklären oder Themen, die für uns eine Relevanz haben. Und da arbeiten wir im Prozess sehr kollektiv miteinander und versuchen in so einem spartenübergreifenden Arbeiten miteinander, eine Ästhetik zu finden, die diese Themen ja beackert.
Mhm. Ihre letzte Produktion, Save the Planet, Kill Yourself, die dreht sich um die Frage, wie unser Planet gerettet werden kann vor der Zerstörung durch den Menschen. Nun verrät es der Titel ja eigentlich schon, deswegen kann ich es auch ihr verraten. Er kann das, indem er die Erde von sich selbst befreit.
Macht euch keine Hoffnung. Es gibt nichts mehr zu tun. Wir müssen einander lieben und sterben. Ich werde mich nie.
Ein kleiner Ausschnitt, der nur ja auch eine kleine Ahnung gibt von dem, was sich dort abspielt, ohne abgegrenzte Bühne. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind mittendrin, eine sehr aufwendige Produktion. Ein ja immersives Erlebnis mit einer eigens dafür komponierten Musik, wie mir schien, auch einer relativ großen Besetzung. Und ich sag mal, wer sich als Zuschauer darauf einlässt, der kommt aus der Aufführung als ein anderer, vielleicht auch als eine andere, wieder raus, mit einem neuen oder zumindest veränderten Blick auf die Welt. Ist auch gut besucht, die Spielstätte. Viele junge Leute sind dabei, aber natürlich sind das keine Massen, die Sie damit erreichen. Also die Killerfrage, die Sie wahrscheinlich schon häufiger hören, kann man davon leben? Wie finanziert sich das?
Ja, also Kunst und Kultur kommt ohne Förderung nicht aus. Und das ist das, was sich unser Staat leisten will und sollte. Und das ist die Nachkriegsordnung, die wir für uns entwickelt haben. Das heißt, wir leben natürlich von Förderungen und in Zeiten knapper Kassen und angespannten Fördersituationen wird der Konkurrenzdruck natürlich größer. Das heißt, wir arbeiten alle freiberuflich, wir versuchen verschiedene Förderprojekte, Förderanträge in Stadt, Land und Bund zu stellen und versuchen, die gemeinsam in ein Zusammenspiel zu bringen. Und das hat in den letzten Jahren ganz gut funktioniert. Wir haben sehr erfolgreich gearbeitet und konnten mit unserem Team sehr gut arbeiten. In diesem Jahr sind wir eine extrem große Besetzung mit insgesamt 18 Leuten. Das ist für eine freie Gruppe doch relativ viel. Und da konnten wir die Förderinstitutionen überzeugen, dass das Projekt sich so ja, lohnt zu unterstützen.
Wie viele Leute haben das gefördert? Also wie viele Institutionen haben Sie dafür gefunden?
In diesem Projekt sind es 5 in Stadt, Land und Bund.
Ja, können Sie uns eine finanzielle Größenordnung in einer Weise nennen, dass wir uns ein bisschen was vorstellen können? Also wenn 18 Leute dafür arbeiten, Sie müssen die ja auch bezahlen natürlich. Ist das dann pro Aufführung oder kriegen die eine Pauschale zum Beispiel?
Genau, die kriegen eine Probenpauschale, die sich an den Mindesthonorierungen orientiert und ebenso eine Aufführungspauschale, die sich auch an den Mindesthonorierungen orientiert, die vom Bundesverband Freie Darstellende Künste ausgerufen wurde vor ein paar Jahren.
Welche Rolle spielen denn Preise? Also Sie sind mit dieser Produktion sowohl für den Kölner Theaterpreis als auch den Kurt-Hackenberg-Preis für politisches Theater nominiert. Ich nehme an, dafür kriegen Sie dann auch Geld. Ich sehe mir ja schon, Sie schütteln den Kopf.
Für eine Nominierung kriegt man kein Geld.
Nee, für die Nominierung nicht, genau. Aber wenn Sie den Preis bekämen,
Der beiden. Ja, das hilft natürlich, weil es ein bisschen hilft, Sachen nochmal zu ermöglichen in Produktionen, die sonst vielleicht nicht möglich wären. Da kann man nochmal eine Schippe drauflegen, einen Schluck aus der Pulle mehr nehmen und kann dann sich die ein oder andere Sache für so ein Projekt mehr leisten. Und das hilft natürlich auch, weil wir natürlich auch einem gewissen ökonomischen Druck unterliegen, also was Besucherzahlen angeht oder wie erfolgreich eine Produktion ist, wie sie überregional abstrahlt, hilft natürlich auch, um dann in der nächsten Förderrunde erfolgreicher sich durchzusetzen.
Das ist klar. Haben Sie so eine Mindestfinanzierung, die Sie auf jeden Fall jedes Jahr erreichen müssen? Oder gibt es ein Wechselspiel? Wir gucken erstmal, was kriegen wir finanziert und danach richten wir unser Programm aus?
Ja, genau. Wir sind in der konzeptionellen Förderung der Stadt Köln. Dadurch haben wir einen festen Betrag auf 4 Jahre jedes Jahr. Und das ist unsere Grundfinanzierung. Und darauf basierend stellen wir dann in Land und Bund ebenfalls Anträge auf Einzelprojektförderung. Im Land gibt es auch eine überjährige Förderung, die Konzeptionsförderung und die Spitzenförderung, die auch so versucht, den Mittelbau, vor allen Dingen die Konzeptionsförderung, den Mittelbau der freien Szene zu fördern. Und die würde in diesem Jahr neu ausgeschrieben werden, aber da hat das Ministerium sich bisher noch nicht geäußert, ob und in welcher Form sie jetzt wieder ausgeschrieben wird. Also da sitzen wir alle auf glühenden Kohlen, weil gerade diese Planungssicherheit ist enorm wichtig, um so Projekte anzustoßen, wie die wir machen mit einem relativ großen Ensemble. Und auch einfach zu wissen, dass man arbeiten kann, weil sonst sind die Leute halt auch weg. Ne?
Ja, weil die müssen ja auch ihre Miete zahlen. Wie finanzieren sich die Mitglieder ihres Ensembles? Sie werden ja nicht nur für sie arbeiten, gehe ich mal davon aus.
Genau, also das ist natürlich immer eine Mischkalkulation. Ich unterrichte, also um das Beispiel an mir jetzt auszurichten, ich unterrichte viel an der Uni, an der Schauspielschule, gebe Workshops, arbeite als Sprecher und arbeite sehr viel für mein Ensemble. Und genau diese Mischkalkulation müssen die anderen Ensemblemitglieder natürlich auch machen.
Also Ihnen geht es, sag ich mal, vergleichsweise gut. Das höre ich zumindest aus Ihren Worten heraus im Vergleich zu anderen. Wie ernst empfinden Sie die allgemeine Lage gerade?
Ja, vergleichsweise gut ist natürlich das eine. Eine soziale Absicherung, eine sichere Rente werde ich auch nicht haben. Und wenn ich krank werde, dann bin ich nicht abgesichert und dann kann das ganz schnell ins Kippen kommen. Aber ja, natürlich geht es unserer Gruppe in den letzten Jahren gut im Verhältnis zu anderen. Die Gefahr besteht jetzt in der Situation, in der in Bund, im Land und in den Kommunen gekürzt wird. Dass so dieses sehr empfindliche Ökosystem der Förderlandschaft, die auch aufeinander aufbauen und die eigentlich miteinander kommunizieren. Wenn alle ins Wanken geraten, gerät halt die Förderung von vielen, vielen Gruppen generell ins Wanken, weil die eine Förderung im Land bekommt man nicht ohne eine Gegenfinanzierung in der Kommune und ebenso im Bund. Und früher war es oft so, dass dann die andere Förderung oft mal ein bisschen mehr einspringen konnte, wenn es in der Kommune oder im Land ein bisschen enger wurde. Und jetzt, wo es überall eng wird, kann das schon so einen Erdrutsch auslösen.
Sie machen ja Theater, was auch dezidiert politisch ist. Wie frei ist man denn hier als Künstler, wenn man gleichzeitig gefördert werden möchte? Also wie frei können Sie Ihre Themen wählen?
Ich habe bis jetzt immer frei meine Themen wählen können.
Also da gibt es keinen Zusammenhang. Wir haben es ja aus der einen Mail des Hörers aber herausgelesen. Es gibt ja immer wieder dieser Punkt, ja, das kann doch auch der Markt regeln. In anderen Ländern, im angelsächsischen Raum, ist es verbreiteter als bei uns. Was sagen Sie auf solche Einwände?
Ja, das ist nicht das Fördersystem oder so, oder das ist nicht das Kultursystem, was wir in Deutschland uns erwünscht haben. Wir haben die Kultur eben auch vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges und des Nationalsozialismus nach dem Krieg uns entschieden, dass wir eine Kultur haben wollen, die plural ist, die viele Meinungen abbildet und in der die Kultur, der eine Aufgabe zukommt in diesem Staat, dass sie Dinge einordnet, dass sie sich Zeit nimmt, dass sie irgendwie die Dämonen der Gesellschaft bearbeitet, auch mal der Stachel ist. Und ich kann das nicht teilen, dass da zu viel ist. Ich würde sagen, es ist zu wenig. Und auch sollten wir uns nicht auseinander dividieren lassen, ob es zu viele Opernhäuser oder zu wenig gibt. Letztendlich geht es darum, dass wir gucken, wie wir in ein gesundes Maß kommen. Und gerade die freien Künste arbeiten ja unheimlich viel auch in die Soziokultur rein, gerade im ländlichen Raum auch, und arbeiten gesellschaftliche Themen en gros ab.
Ich höre, dass Frau Jennecke es kaum noch aushält und gerne noch kurz dazu auch was sagen möchte.
Ja, weil ich diese Frage nach das würde der Markt regeln ganz interessant finde, dass es ist ja nicht so, dass die Kulturlandschaft frei von Marktmechanismen ist. Nur entscheidet sich dieser Markt eben nicht am ökonomischen Profit, sondern an der Aufmerksamkeit des Publikums, an der Aufmerksamkeit der Fördermittelgeber, beispielsweise in solchen Preisvergaben. Das ist ja auch eine Konkurrenzsituation. Das Besondere an der Kultur ist, dass sich das eben nicht über Gewinne reguliert, sondern im Gegenteil, man braucht diesen Markteffekt oder
ich höre
Fördermittel einzusammeln. Ich wehre mich ein Stück dagegen, dass wir hier in der Kulturlandschaft die Diktatur der Gleichheit haben. Das ist nicht so, sondern es ist natürlich ein ganz harter Konkurrenzkampf.
Bis gleich. Herzlich willkommen zur zweiten halben Stunde der Agenda. Leere Kassen, wird die Kultur kaputt gespart? Das ist unser Thema heute. Sie können auch mit debattieren und uns anrufen unter der 00800 4464 4464 oder eine Mail schicken an agenda@deutschlandfunk.de.
Egal wo du herkommst, was du gelernt hast, Kultur ist der Klebstoff unserer Gesellschaft. Egal ob du eine Mille egal, ob du zuschaust oder mitmachst, für die Augen und für die Ohren, für die in Röcken und die in Hosen, für die Lauten und die ganz Leisen, vom Baby bis zum Zurückreisen, für die Touris und die Berliner, für die Zukunft unserer Kinder, für alle, die wollen, dass was los ist, für alle, die wollen, dass das so bleibt.
Ein Ausschnitt ist das aus dem Protestsong der Berliner Kulturkonferenz, den man auf der Aktionsplattform #BerlinIstKultur abrufen kann. Dort kann man sich auch über die laufenden Proteste gegen die geplanten Kürzungen der Berliner Landesregierung informieren. Kultur ist der Klebstoff unserer Gesellschaft, heißt es im Lied, aber auch Klebstoff kostet. Und wir haben einen Hörer aus Sachsen am Apparat, der sich für die Kultur ausspricht.
Vielleicht? Genau so ist es. Ja, erstmal dieses Einspiel, was Sie jetzt mit Gallisch hatten, trifft den Nagel auf den Kopf. Und ich wollte auch genauso ähnlich starten in meinem Gespräch, und zwar folgendes. Ich bin der Meinung, dass Geld nicht Reichtum bedeutet, sondern Geld ist Chance. Chance, das wieder zurückzugeben, was man selber der Gesellschaft gekostet hat. Sprich, wenn sich die Menschen, die Geld haben, auch viel Geld haben, sich dafür interessieren oder dafür Sorge tragen, dass auch in der Zukunft Menschen einen Weg gehen können, über Bildung, über Kultur und so weiter und so fort, dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Aber so wie es jetzt läuft, haben wir sie nicht erfüllt.
Aber
jeder denkt nur, bitte?
Ja, aber was würden Sie denn vorschlagen? Würden Sie sagen, der Staat im Falle von Städten und Gemeinden zum Beispiel ist in der Pflicht, ein Mindestmaß vorzuhalten? Oder würden Sie sagen, die Bürgerinnen und Bürger müssen mehr in die Pflicht genommen werden? Also dass zum Beispiel die Preise für Theater für die, die es sich leisten können, erhöht werden?
Ja, also ich komme aus der DDR. Ne? Wie gesagt, wenn 72 Jahre alt war, in 60er Jahren habe ich zur Schule gegangen. Wir hatten dort Kulturanrecht, Theateranrecht. Wir sind in die Oper gekommen, wir sind zum Ballett gefahren, wir sind in die Theater gegangen. Also das wäre zum Beispiel eine Alternative, dass man für die Jugend das Theaterleben, das Kulturleben schmackhaft macht. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt, was ich auch noch erwähnen möchte, ist auch, dass man die Bildung nicht vernachlässigen darf. Wir haben in unserer Gesellschaft, wir leben, wenn ich sehe, was alles kaputt gegangen ist in den letzten 35 Jahren, die wir der Bundesrepublik angehören, da ist die Bildung runtergewirtschaftet worden, das Gesundheitssystem runtergewirtschaftet worden, die Infrastruktur ist kaputt, also und jetzt ist das Malheur in der Kulturszene natürlich riesengroß, ne? Weil viele andere Sachen Vorrang haben. Aber wenn ich mir bedenke, wenn ich ein Gespräch mit unserem sächsischen Wirtschaftsminister mir bestätigt hat, dass über 1000 Milliarden Euro steuert in privaten Schatullen liegen, dann ist doch das Problem klar, wo es liegt.
Mhm. Da frage ich doch, bleiben wir mal in Sachsen. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja,
bleiben wir mal in Sachsen, frage ich Skadi Jenike, die Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig. Müssen wir da weiter anders verteilen? Oder woher kommt dieses Gefühl, dass die Kultur, dass das Geld für die Kultur immer weniger zu werden scheint?
Also ich will noch mal darauf verweisen, dass die Kommunen insgesamt in einer starken Krise derzeit sind, in einer finanziellen Krise. Und das ist auch ein bundespolitisches Problem, das ist richtig. Also ich hatte das eingangs gesagt, dass die Aufgabenverteilung in den letzten Jahren zunehmend in einer Weise zulasten der Kommunen passiert ist, wie es eigentlich nicht mehr verantwortlich ist. Und wenn man etwas auch als Wähler für die Kultur tun sollte, möchte, dann sollte man sich die Wahlprogramme der Parteien, die jetzt am 23. Februar anstehen, sehr genau anschauen, wo sie denn, ob sie die Kommunen in angemessener Weise ausstatten wollen. Warum es in der Kultur immer so sichtbar wird, liegt eben daran, wie wir jetzt auch schon, wir haben das schon mehrfach gesagt, die Kultur ist halt in ganz besonderer Weise von öffentlichen Zuwendungen abhängig. Deswegen ist sie natürlich auch ganz besonders empfindlich. Wir haben das in der Corona-Krise ja auch gesehen, dass die Kulturakteure in ganz, das ist ein neuralgisches Feld, wenn das öffentliche Finanzsystem ins Wanken gerät, dann sind das die Ersten, die davon betroffen sind. Und das macht sie so empfindlich und rückt sie auch in den Fokus der Aufmerksamkeit. Aber das Hauptproblem ist nicht die Kulturfinanzierung, sondern die kommunale Finanzierung und oder überhaupt die Finanzierung der öffentlichen Kassen. Und am Ende natürlich, ja, müssen wir gemeinsam auch dafür sorgen, dass die Steuereinnahmen in die öffentlichen Haushalte auch fließen.
Mhm. Aber die Wahl im Bund stellt wahrscheinlich auch Sie vor Herausforderungen, die ungeplante Neuwahl, denn die Förderungen, die schon von Bund geplant waren, die kommen ja jetzt wahrscheinlich unter einer neuen Bundesregierung so nicht mehr.
Das bleibt abzuwarten, aber das ist ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor. Das hatte der Kollege aus Köln ja auch schon gesagt, dass das eine ist, dass die finanziellen Mittel knapp werden. Das andere ist aber diese enorme Planungsunsicherheit. Die ist fast noch gefährlicher für die Kultur als die finanzielle Frage. Also ich will nicht beides gegeneinander ausspielen, aber wenn wir als Kulturpolitiker etwas tun können, trotz dass die Steuereinnahmen oder die öffentlichen Haushalte mit weniger Einnahmen zu rechnen haben, dann ist es Planungssicherheit. Dennoch herstellen. Und das ist jetzt im Moment aus meiner Sicht die vordringlichste Aufgabe.
Birgit Wolf, Sie haben sich auch gemeldet.
Ja, genau. Ich möchte auch nochmal auf den Kommentar von dem Hörer eingehen, denn es gibt auch Phänomene, die ich beschreiben möchte. Es gab in der DDR ein sehr enges Kulturnetz und es war sehr wohnortsnah und auch die Kultur war in Bezug auf Bildung sehr miteinander verwoben. Und es ist aber auch heute noch so in den letzten Jahrzehnten, dass die ostdeutschen Flächenländer pro Kopf pro Jahr die höchsten Kulturausgaben hat. Und nach Berlin ist Sachsen mit 237 Euro pro Jahr und Einwohner das Land mit den höchsten Ausgaben im Jahre 2021. Und es gibt für mich aber ein anderes Phänomen, was der Bürger auch oder der Hörer angesprochen hat. Es ist die Schule. Ich vermisse den Aufschrei von der Kulturszene in Bezug auf die Alphabetisierung in den Künsten in der Schule. Also ob es jetzt der Musikunterricht ist oder der Kunstunterricht, ob das darstellende Spiel betrifft oder auch die größere Zusammenarbeit von Kultureinrichtungen mit Schulen. Also ich habe zum Beispiel auch das Projekt Kulturpass in den ostdeutschen, also in den sächsischen Kulturräumen, in ländlichen Kulturräumen evaluiert. Die Bedarfe sind viel, viel höher, als die finanziellen Mittel sind. Und das ist ja etwas, wo ich auch nochmal sage, die Bildung muss auch mehr in die Visier genommen werden, um dann künftig auch, eine Allgemeinbildung für alle zu erreichen.
Wenn ich da einwenden darf, also die Beschreibung teile ich zum einen Teil, aber es ist in den letzten Jahren dort auch sehr viel passiert. Also es gibt zahlreiche Kollaborationen, Kooperationen zwischen Bildungs- und Kulturträgern. Wir werden aber als Kultur, sagen wir mal, die Defizite, die es in der Bildungslandschaft, im Bildungssystem gibt, zweifelsohne gibt, das ist nicht zu bestreiten, die werden wir nicht reparieren und kompensieren. Aber es gibt schon das Bemühen und auch die Aufmerksamkeit, insbesondere auf die kulturelle Bildung. Sie haben das ja für Sachsen untersucht und es ist, glaube ich, allen Kulturakteuren sehr, sehr bewusst, dass der Aspekt der kulturellen Bildung, der Vermittlung von Kulturangeboten, auch die Notwendigkeit, verschiedene Vermittlungsansätze mit den verschiedenen Publika auszuprobieren und anzubieten, da ist das Bewusstsein in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren deutlich gestiegen.
Nun haben Sie ja in Sachsen
ich gebe Ihnen vollkommen recht, Frau Jenicke, in den Großstädten ist es so, aber in den ländlichen Räumen und Mittelstädten ist es weniger so.
Ja, und da greift vielleicht nochmal die freie Szene, die nämlich im Gegensatz zu den Institutionen ja auch sehr viel in die soziokulturellen Zentren hineinarbeitet, soziokulturelle Arbeit auch macht, auch gerade im ländlichen Raum vielmehr das bespielt. Und gerade da habe ich das Gefühl, dass gerade so ein bisschen so ein Institutionsglauben herrscht, dass irgendwie da die wahre Kultur stattfindet, wenn Geld gekürzt wird. Dabei ist doch gerade die freie Szene der Innovationsträger, der irgendwie gesellschaftliche Themen abarbeitet und die Brücke zwischen Soziokultur und Hochkultur schließt und deswegen eigentlich gekoppelt an die Budgets der städtischen Institutionen im gleichen Maße gefördert werden sollte. Weil jede Tariferhöhung im städtischen Betrieb wird natürlich mit eingepreist. Und in dem gleichen Maße die Kostensteigerungen, die auch uns betreffen, fallen wir natürlich auch zum Opfer bei Kürzungen oder bei gleichbleibenden Budgets, wie in Leipzig zum Beispiel.
Nun sind Sie wir eigentlich da einen Mechanismus eingebaut haben in der Kulturförderung, eine analog, so wie wir es auch für die großen Häuser bei uns planen und auch gesamtstädtisch planen, 2,5% Dynamisierung im Kulturetat, nicht im Kulturetat, sondern in der Förderung der freien Szene. Das hat der Stadtrat vor einigen Jahren so beschlossen und das ist ein Instrument, um genau diesen Kostensteigerungen auch zu begegnen. Und eine Besonderheit will ich vielleicht noch sagen, im Osten gibt es keinen Gegensatz zwischen Soziokultur und freier Szene. Bei uns ist die Soziokultur ein Teil der freien Szene und es gibt auch gar nicht so sehr diese Berührungsängste. Sie haben häufig die ähnliche Gründungsgeschichten, sind in der Regel hier natürlich nach der Wende, nach 1990 gegründet worden, greifen zuweilen auf Initiativen auch in der DDR schon zurück oder noch zurück, aber da gibt es einen starken Schulterschluss und auch eine enge Verbindung. Teilweise auch sind die Akteure sogar die gleichen, die sowohl in der Soziokultur als auch in, so wie Sie es jetzt sagen, in der künstlerischen freien Szene arbeiten.
Ja, genau. Deswegen müssen diese Strukturen ja auch jetzt nochmal verstärkt unterstützt und gestärkt werden.
Nun sind Sie ja in Sachsen sowieso in einer besonderen Situation. Das Land hat ein einzigartiges Kulturraumgesetz. Also das Stichwort Kulturräume ist ja hier schon häufiger gefallen. Was hat es damit eigentlich auf sich? Was ist das Kulturraumgesetz?
Das ist wirklich eine sächsische Besonderheit, auf die man stolz sein darf. Das Kulturraumgesetz teilt das Land Sachsen in 8 Kulturräume, 3 urbane Kulturräume, Leipzig, Chemnitz, Dresden und 5 ländliche Räume. Und anders als in allen anderen Bundesländern verbietet sich der Freistaat direkt, in die Institutionen landesweit zu finanzieren, sondern stellt einen Gesamtfinanzrahmen derzeit von 96 Millionen Euro zur Verfügung, den er nach einem im Gesetz verankerten Proporz auf die Kulturräume austeilt. Und die Kulturräume dürfen ihn in eigener Hoheit vergeben. Und ganz wichtig, das gehört zwingend zum Kulturraumgesetz dazu. Es steht dort, steht aber auch in der sächsischen Verfassung. Kultur ist in Sachsen eine weisungsfreie Pflichtaufgabe. Es ist keine freiwillige Aufgabe. Darauf kann man natürlich jetzt gerade sehr verweisen. Das bringt noch nicht unmittelbar Geld, stützt aber die Argumentation in den politischen Verhandlungen, die uns jetzt aktuell bevorstehen oder in denen wir uns gerade befinden.
Das Gesetz gibt es seit 1993, wenn ich das richtig sehe. Warum hat das noch keine Schule gemacht? Sollte das Schule machen? Wie gesagt, warum hat es keine gemacht?
Also das kann ich Ihnen gar nicht so richtig beantworten. Achso, pardon.
Ja, ich kann Ihnen das gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, es gab in NRW den Versuch, etwas Ähnliches auf die Beine zu stellen. Ich kann es Ihnen am Ende nicht beantworten. Es ist natürlich eine gute historische Situation gewesen bei einer wirklich zwingend anstehenden Transformation der Kulturfinanzierung, ein solches neues Instrument zu etablieren. Wenn Sie gegen bestehende Strukturen der Kulturfinanzierung angehen müssen, gibt es immer Verteilungskämpfe und die einen fürchten, zu kurz zu kommen und etwas abgeben zu müssen. Ich glaube, es ist sehr viel schwieriger, das jetzt in eine bestehende finanzpolitische oder kulturpolitische Situation zu verpflanzen, als es eben 93 in Sachsen möglich gewesen ist.
Und wir haben einen weiteren Hörer am Apparat. Hans-Peter Sperbe in Berlin hat unsere Nummer gewählt. Ich grüße Sie, Herr Sperbe.
Hallo, ich grüße Sie auch und Ihre Teilnehmer.
Sie möchten auch sich einbringen. Es geht bei Ihnen um eingestellte Projekte in Berlin.
Ja, und zwar, ich bin blind und gehe gerne in die Oper, Friedrichstadtpalast etc. Und da gibt es noch bis 28. Februar das Projekt Berliner Spielplan Audiodeskription, wo ausgewählte Stücke in verschiedenen Theatern oder in der Oper gezeigt werden mit Audiodeskription, wo hat jemand da ist, ein Audiodeskriptor, der das beschreibt, was auf der Bühne vor sich geht, die Handlungen, die Kostüme etc. Und das soll eingestellt werden. Die Begründung, Sparzwänge, und es ist ja auch im Deutschlandfunk schon oft der Fall gewesen, dass über diesen kulturellen Kahlschlag der Berliner CDU, das ist ja hauptsächlich die CDU, berichtet worden. Und ich finde, das ist eine riesige Sauerei, dass die blinden Theatergänger hier hinten runterfallen, vor allem weil dieses Projekt ist, soweit ich weiß, einzigartig in Deutschland ist und eigentlich sollten alle Städte nachahmen und Theater und da sowas einführen, Theater hören für blinde Menschen. Und hier wird in Berlin wird eingestellt. Also ich könnte mich über die CDU, so eine blindenfeindliche Partei, hätte ich nie gedacht, dass es sowas hier in unserem liberalen Berlin gibt. Wir können den ganzen Tag darüber echauffieren.
Dann müssten wir natürlich die CDU selber fragen, was sie zu diesem Schritt bewegt. Aber ich kann Sie vielleicht fragen, Kai Wegner, der Bürgermeister, hat in einem Zeitungsinterview gesagt, es könne ja nicht sein, dass eine Verkäuferin im Supermarkt, die eher selten in die Staatsoper gehe, mit ihrem Geld diese Eintrittskarten mit subventioniere. Was sagen Sie auch als Operngeher oder als Operngänger zu so einer Argumentation?
Das ist aus meiner Ansicht nach teuer Quatsch, weil Wegner selbst geht wahrscheinlich auch nicht in die Oper und wenn, dann kriegt er die Karten geschenkt. Die ganze Kultur wird ja zum größten Teil subventioniert. Es gibt doch ganz wenige Häuser, die wirklich so gut arbeiten, so viel einnehmen, damit sie unsubventioniert überleben. Gerade hier die großen Häuser, egal ob Berlin, Köln, Hamburg, die werden doch alle subventioniert. Jede Karte wird doch mehr oder weniger subventioniert. Und gerade hier blinde Menschen, da gibt es ja sowas wie Sprüche wie Integration, Barrierefreiheit, Inklusion, das ist doch dann im Endeffekt alles nur schöne Worte, politisches Gelaber und nichts dahinter.
Vielen Dank, Herr Sperber, für Ihren Beitrag. Daniel Schüssler hat sich dazu zu Wort gemeldet.
Ja, ich finde eigentlich auch schlimm, diesen klassistischen Blick auf, wer eigentlich OperbesucherIn ist oder nicht, als wenn eine Kassiererin im Supermarkt nicht auch gerne in die Oper gehen würde. Und da habe ich das Gefühl, dass in den letzten Jahren sich auch der Ton verändert, dass da so ein kalter neoliberaler Blick auf Kultur kommt, keine Wertschätzung mehr ist. Und gerade Berlin tut sich da gerade, bekleckert sich da gerade nicht mit Ruhm, auch wenn ich mir Aussagen von Joe Ciallo, dem Kultursenator, anhöre, dass die Kultur in den letzten Jahren wohl zu wohl gebettet wäre und entkoppelt wäre vom normalen Leben und den normalen Menschen und sich mal wieder mit den wirklichen Themen beschäftigen sollte. Da fragt man sich so, in welcher Welt lebt denn eigentlich so ein Kultursenator mit doch einem, glaube ich, recht guten Gehalt? Und wer ist denn da mehr entkoppelt von der Gesellschaft?
Holger Mack in Hannover hat unsere Nummer gewählt, die 00800 4464 4464. Herr Mack, Sie sagen, kulturelle Einrichtungen sollen durchaus auch selber Geld verdienen.
Ja, schönen guten Tag. Also das ist so eine meiner Ideen, die ich seit Jahrzehnten quasi praktiziere. Das ist jetzt nicht die Lösung für alle Probleme, aber ich finde, man sollte kulturelle Einrichtungen durchaus mal in die Lage versetzen, auch eigenes Geld zu verdienen, um sie auch unabhängiger von Zuschüssen zu machen. Also können ja mal die falschen Leute an der Regierung sein, dann steht man da und es wird alles gekürzt. Wir haben das so gemacht, ich war jahrzehntelang Geschäftsführer einer gemeinnützigen GmbH zur Musikförderung und wir haben sozusagen Gebäude gekauft, die wir dann vermietet haben. Und jetzt aktuell bin ich Vorstand einer Stiftung und wir machen das bundesweit auch so, dass wir eigene Gebäude haben, die wir bewirtschaften, Mieteinnahmen erzielen und dann mit diesen Mieteinnahmen quasi unsere eigene Kultur fördern. Damit kann man natürlich alle Probleme lösen, das ist schon klar, aber es ist ein Teil der eigenen Finanzierung und die Idee wäre vielleicht, dass man Kulturinitiativen das Gebäude, was sie bespielen, nicht also einfach überlässt, damit sie ihr eigenes Geld erwirtschaften können.
Also Sie plädieren,
dass auch Lust haben oder auch so ein bisschen wirtschaftlich denken können und so, aber das kann man ja auch alles lernen, denke ich mal.
Also mehr Wirtschaft.
Da würde ich gerne einhaken.
Frau Jennecke?
Ja, weil das, was Sie jetzt gerade ausgeführt haben, unterstellt ja, dass wirtschaftliche Unternehmungen, wirtschaftliche Einrichtungen, Organisationen, Vereine etc. nicht wirtschaftlich arbeiten. Und das erlebe ich anders. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren dort einen enormen Qualifikationsschub auch organisieren können. Und das ist auch aus der reinen eigenen Überlebenstrieb, haben sich gerade im freien Bereich sehr viele Kulturakteure dort professionalisiert und natürlich arbeiten die unternehmerisch und denken wirtschaftlich. Anders kann man eine Kultureinrichtung, die mehr als eine Ich-AG ist, heute gar nicht mehr führen. Das ist auch Fördervoraussetzung. Also ich verwahre mich so gegen diesen impliziten Vorwurf, sie würden über wirtschaftliche Aspekte nicht nachdenken, aber ich betone noch einmal, unternehmerisches Denken, wirtschaftlich agieren, bedeutet in der Kultur eben nicht einseitig auf Profit orientieren, zumindest nicht auf materiellen, fiskalischen Profit.
Da haben wir uns wirklich total missverstanden. Also ich meine ja nicht, dass Kultureinrichtungen nicht unternehmerisch tätig sein müssen. Das müssen sie ja logischerweise mit ihrem Geld auskommen müssen. Mir ging es darum, dass man sozusagen neben der Kulturförderung, die man sowieso betreibt, eben auch, Immobilienverwaltung macht. Das ist jetzt nicht das Hauptaugenmerk von Künstlern und Künstlerinnen, schon klar. Aber wenn man sie in die Lage versetzt, mit ihrer Immobilie, die sie so bestehlen, Geld zu verdienen, dann ist das halt auch ein Akt, um sie selbstständig zu machen. Also unabhängiger von...
Ja, aber ich würde sagen, dass sehr viele Kultureinrichtungen, denen die Immobilie gehört, und da liegt vielleicht der Hase im Pfeffer, sehr vielen gehört ihre Liegenschaft nicht. Da, wo Eigentum besteht, wird es auch unternehmerisch vermarktet, um Einnahmen zu generieren. Das wäre ja Quatsch, wenn man das nicht täte. Aber ich kenne kein Beispiel, wo das nicht passiert, wo nicht ein Vermietungsgeschäft, wo das auch zur Säule gehört und wo man entweder mit Gastronomie oder eben mit Vermietung auch aus dem Gebäude, aus den Veranstaltungsmöglichkeiten, die man hat, auch wirtschaftlicher Benefit geschlagen wird, um dann die ideelle Seite, die kulturelle Seite wieder mit zu finanzieren.
Frau Wolf, Frau Wolf würde ich gerne noch mal mit in die Diskussion nehmen. Sie machen ja auch Beratung in dieser Richtung. Hat Herr Mark da auch mit einen Punkt?
Ja, er hat einen Punkt, vielleicht eher der zivilgesellschaftlichen Kultur oder der Vereine angesprochen, weil da ist es schon längst so, wie die Mercedata-Stiftung dieses Jahr, Anfang des Jahres, in dem Lagebericht beschrieben hat. Also die Finanzierung von ehrenamtlich geführten Bereich, also Vereinen, das ist der zweitstärkste Bereich im Ehrenamt, die Kultur, die beträgt so 41% von Mitgliedsbeiträgen und 19% von selbst erwirtschafteten Beiträgen und 17% von Spenden von Privatpersonen und Unternehmen und noch 14% aus öffentlicher Förderung. Es ist zwar genau das andere Feld der Kultur, was Sie jetzt beschreiben, was eher so in die Soziokultur geht oder in die freie Szene, aber da gibt es schon andere Möglichkeiten als den Kulturinstitutionen der staatlichen, also der Kommunen. Und das ist vielleicht auch etwas, wo manchmal man denkt, ja, macht erfinderisch. Und wie können wir dann nochmal anders gemeinsam auch an einer Kulturlandschaft, eine Kulturlandschaft aufstellen, wo alle was partizipieren, also von Räumlichkeiten, von Requisiten und so weiter. Das ist da ein größeres Miteinander zum Wohle aller, das alle, also kulturelle Teilhabe mit haben kann, ermöglicht.
Ja, werden wir im letzten Drittel auch gleich drauf kommen. Ich habe aber auch Daniel Schüssel immer heftig nicken sehen zu den Worten von Skadi Jennecke, die sagt, viele machen das ja eigentlich auch schon, dass sie wirtschaftlich denken müssen.
Also ich kenne keine Gruppe, kein Haus, keine von meinen Kollegen, die nicht wirtschaftlich arbeiten. Aber die Kunst ist ja per se in diesem Land ja auch gar nicht dafür da, erstmal Profit zu generieren, sondern wir sind erstmal da für die Menschen und für die Einordnung von gesellschaftlichen Themen, für die Unterhaltung, aber eben auch für die Einordnung gesellschaftlicher Themen, für Freiräume zum Denken. Und da geht, also oft ist ja so eine Diskussion auch, dass man vielleicht die Eintrittspreise erhöhen könnte. Aber das schließt ja wieder ganz viele aus. Und eigentlich müsste man sagen, die Eintrittspreise müssen runtergehen und die Förderung müsste raufgehen, weil wir einfach einer der Grundpfeiler dieser Gesellschaft sind und weil wir ein Grundnahrungsmittel sind, das nicht diskutabel ist, wenn wir eine stabile Demokratie wollen. Weil wenn die Kultur ins Rutschen kommt, kommt die Demokratie auch ins Rutschen. Ganz sicher.
Und wie man dagegen angehen kann, das werden wir gleich weiter diskutieren in der Agenda im Deutschlandfunk. Bis gleich nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk. Agenda.
Willkommen zurück zur letzten halben Stunde der Agenda und der geht es weiter um die Frage, ob die Kultur gerade unter die Räder kommt in Zeiten knapper Kassen. Mein Name ist Brigitte Beetz und unsere Runde besteht aus der Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig, Skadi Jennecke, der Kulturermöglicherin Birgit Wolf und dem Gründer des Analogtheaters Köln, Daniel Schüssler. Und wir haben wieder einen Hörer und es ist mal wieder ein Sachse und zwar Dieter Jädicke aus Dresden. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Was ist Ihre Meinung zum Thema? Wird die Kultur kaputt gespart?
Ich fürchte, dass vor allen Dingen die sogenannte freie Kultur kaputt gespart wird. Und das ist, finde ich, tragisch für das ganze Land. Meine Namenskollegin Frau Jennecke aus Leipzig hat ja darauf hingewiesen, dass es in Sachsen ein Gesetz gibt, das die Kultur nicht zur freiwilligen Aufgabe macht. Das ist leider nicht in ganz Deutschland so. Und deswegen wird sehr oft, finde ich, wenn es ums Sparen geht, erstmal bei der Kultur gespart, weil das ist freiwillig und das hat aber nur Symbolcharakter, weil die Anteile der Kulturbudgets in den öffentlichen Haushalten ja letztendlich gering sind. Und leider hat den Startschuss für das Ganze eigentlich unsere Staatsministerin Frau Roth gegeben, indem sie ganz drastische Einsparungen gerade bei den Bundesmitteln im freien Bereich angesagt hat. Wir brauchen die freie Kultur. Das ist die bewegliche, innovative, das ist der Bodensatz der Kultur. Das ist das, was nicht in den großen Häusern stattfindet, obwohl es da natürlich auch eine ganze Menge gibt. Ellerau in Dresden, Kampnagel in Hamburg und viele andere. Aber das ist der Bodensatz der Kultur, der sich ständig verändert, wo ohnehin in unglaublich prekären Verhältnissen viele Menschen am Existenzminimum oder darunter arbeiten. Und gerade da zu sparen, halte ich für total fatal und für die Kultur in diesem Land völlig daneben. Ich glaube, dass ich das beurteilen kann. Ich war Intendant im Europäischen Zentrum der Künste in Hellerau in Dresden. Ich war Festivalleiter in Hamburg und vieles, vieles anders. Hab die Tanzmesse in Düsseldorf geleitet, etc. Ich glaube, ich kann das beurteilen und ich sehe das im Moment mit großem Schrecken, was da passiert.
Aber was würden Sie denn vorschlagen, wenn wir jetzt mal aufs Positive gehen wollen? Es ist ja wahrscheinlich erstmal schon positiv, dass wir darüber reden, dass wir so viel jetzt über Kunst und Kultur reden, darüber, was wir brauchen in dieser Gesellschaft. Aber man kann auch argumentieren, wenn kein Geld da ist, ist kein Geld da. Was würden Sie vorschlagen, was man tun müsste?
Also wenn kein Geld da ist, dann würde ich mir zuerst mal überlegen, wo kann ich tatsächlich signifikant einsparen. Das passiert in der Kultur, wenn man das ins Verhältnis zu den Gesamtbudgets in diesem Land setzt, überhaupt nicht, weil das sind ohnehin minimale Budgets, was die Gesamtausgaben anbetrifft. Und dann würde ich, denke ich mal, erst mal gucken, welche anderen Bereiche gibt es, wo sich Aufgaben, die der Staat übernimmt, vielleicht auch durch andere Formen, durch private Formen, durch internationale Kooperation etc. übernehmen lassen. Was kann tatsächlich eingespart werden? Wo können auch Einnahmen geriert werden? Aber ich würde nicht da anfangen zu sparen, wo eigentlich das Grundgefühl dieser Gesellschaft und der Auseinandersetzung, auch der demokratischen Auseinandersetzung, auch des Aushaltens an Kritik und Subversion, den diese Demokratie und dieses Land ausmachen.
Vielen Dank, Herr Jenicke, auch die Nummer gewählt hat. Andreas Kamenos aus Karlsruhe, er ist selbst Kulturschaffender, wie ich hier lese auf meinem Zettel und arbeitet auch als Ehrenamtler. Herr Kamenos, ich grüße Sie.
Hallo, vielen Dank.
Sie sind im Kulturbereich tätig. Was machen Sie genau?
Ich habe Blockflöte studiert und ich arbeite als Musikschullehrer Teilzeit. Und gleichzeitig gebe ich Konzerte als freischaffender Musiker mit meinem Barockensemble. Und ich bin in einem Verein tätig, den sogenannten Remchinger Abendmusiken. Also ein Verein, der sich um bezahlbare und gut besuchte Konzerte auf ländlichen Regionen einsetzt und da auch hochwertige klassische Musik in verschiedenen Richtungen, verschiedenen Arten vernetzt mit anderen Künsten präsentiert. Und jetzt seit Corona gegründet, eigentlich recht gut läuft.
Ja, jetzt hören wir Sie leider ganz schlecht. Ich glaube, die Leitung ist irgendwie zusammengebrochen. Können Sie uns noch mal verstehen?
Ist es jetzt besser?
Ja, jetzt ist es besser, genau. Sie sagen, was wir zuletzt gehört haben, war, dass Sie Corona erwähnt haben?
Ja, genau. In Corona haben meine Geschwister, meine Mitstudenten und ich einen Verein gegründet, der eben diese Konzerte auf dem Land veranstaltet und zu einem relativ günstigen Preis, also zu Spendenkonditionen und sich aber dadurch auch gehalten hat. Breit gefächertes Publikum, das auch aus den umliegenden Städten kommt und immer mehr wächst, trotz dieser schwierigen Anfangsphase.
Also versuchen, möglichst schnell und niedrigschwellig Kultur an die Leute zu bringen, mit viel Fantasie und Kreativität?
So ist es, genau. Und also wir haben da auch ein bisschen natürlich zu kämpfen mit der Bürokratie. Das ist eine große Bremse, sage ich mal. Also bis dieser Verein erst gegründet war und bis wir uns so richtig einsetzen konnten, hat es schon lang gedauert. Aber natürlich auch mit den Geldern, die ja erst fließen konnten, sobald wir ein Verein sind. Und es wurden ja schon sehr viele sinnvolle Sachen gesagt in Ihrer Sendung und ich bin auch froh, dass darüber diskutiert wird, auch im Deutschlandfunk. Mein Vorschlag, meine Idee wäre, ob man nicht vielleicht so etwas wie es den Mietendeckel geben könnte oder gibt, das auch im Kulturbereich einsetzt, dass man sagt, bis dahin geht es runter, bis dahin finanzieren wir. Weiter runter gehen wir nicht, dass man zumindest ein bisschen Planungssicherheit hat. Mhm. Weil Kultur war ja schon immer gemeinnützig, so wie ja auch unser Verein sich gemeinnützig interessiert. Also Kultur war schon immer etwas, jeden ansprechen wollte und ihn angesprochen hat, aber natürlich auch immer von Konkurrenzdruck beladen und auch teilweise schwierig zu finanzieren. Das gebe ich als Kulturschaffender.
Also, Sie würden dafür plädieren, leider ist die Leitung ganz schlecht, deswegen paraphrasiere ich mal, Sie würden dafür plädieren, dass man zumindest so einen, ja, so eine Art Mini-Flatrate hätte.
Allerdings.
Daniel Schüssler meldet sich dazu.
Also ich würde erstmal sagen, die Kunst sollte nicht gegen alle anderen Notwendigkeiten ausgespielt werden. Und es ist ja nicht so, dass kein Geld da wäre, es ist einfach nur falsch verteilt. Und ich würde gerne auch nochmal auf einen anderen Punkt gehen, der irgendwie vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, dass die freie Szene, die Kunst und die Kultur auch ein Wirtschaftsfaktor in diesem Land ist. Das heißt, wenn wir Städte wie Köln, wie Leipzig mit einer sehr lebhaften, pluralen Szene bespielen, dann sind wir ein Attraktivitätsfaktor für Städte, die Menschen anziehen, die Studierende anziehen, die in Köln viele gut verdienende junge Menschen aus der Medienbranche anziehen und die hier ihr Geld lassen, die hier ihre Steuern zahlen. Dazu kommt, dass jeder geförderte Steuereuro, den wir aus der Kommune bekommen, in der Regel in der Kommune bleibt und wir auch Mittel aus Bund und Land einwerben können, die ebenfalls in der Kommune ausgegeben werden. Und immer so als das arme kleine Tier, ja, wir sind zu wenig gefördert, wir haben zu wenig Geld, viele KünstlerInnen leben in prekären Verhältnissen, aber man muss doch auch mal um den wirtschaftlichen Wert von Kunst und Kultur nicht nur in der Stadt, in den Kommunen, sondern im ganzen Land auch sehen, was das für dieses Land bedeutet.
Und Kultur ist natürlich auch für alle da, also es müssen sich auch viele Menschen Kultur leisten können. Frau Jenicke, was machen Sie dafür in Leipzig zum Beispiel möglich?
Also wenn Sie erlauben, gehe ich ganz kurz nochmal auf den Hörer ein, denn in der Tat ist in den letzten Jahren da auch einiges passiert. Also Künstlerinnen und Künstler haben sich solidarisiert zusammengeschlossen und geschlossen auch Forderungen vorgetragen mit dem Ergebnis, dass es jetzt hier auf Landesebene Honoraruntergrenzen formuliert wurden vom Ministerium in einem aufwendigen Prozess bestimmt oder entwickelt, gemeinsam mit den Kulturakteuren. Wir haben das in Leipzig schon sehr lange. Wir orientieren uns an den Honoraruntergrenzen, die die Landesverbände vorgeben und machen das zur Bedingung bei Anträgen. Also man muss sich an diesen Honoraruntergrenzen orientieren. Damit wollen wir sicherstellen, dass mit öffentlichem Geld die Armut von Künstlern nicht bestätigt oder verstetigt wird, sondern sie auch die Möglichkeit haben, von zumindest für den Teil ihres künstlerischen Daseins, das wir fördern, auch davon leben können. Also da ist in den Zeiten, von denen Frau Wolf vorhin sprach, in den letzten 10 Jahren, wo die Kulturförderung auch aufgewachsen ist, auch einiges an sozialer Absicherung passiert. Das heißt noch nicht, dass es gänzlich zur Zufriedenheit gelöst ist. Und ich kann immer nur wieder auch Künstlerinnen und Künstlern ermutigen, sich aus dieser Opferrolle, aus dieser Bittstellerrolle zu befreien und sehr selbstbewusst und aufrecht dort auch eine Gegenleistung für das, was sie hochprofessionell erbringen, auch zu erwarten und zu verlangen. Ihre Frage zur Teilhabe hier in Leipzig, Sie spielen möglicherweise dankenswerterweise auf die Entgeltfreiheit an. Wir haben am Anfang des vergangenen Jahres, zu Beginn 2024, in den städtischen Museen den Entgelt abgeschafft für die Dauerausstellung. Und ich würde die vorsichtiges Zwischenfazit wagen, dass das ein Erfolgsmodell ist. Wir haben 20% mehr Besucherinnen und Besucher erreichen können. Wir werden jetzt noch mit einer Besucherbefragung herausfinden, ob wir auch anderes Publikum erreichen, weil das ist natürlich auch eine Zielstellung. Es ist auf jeden Fall bei der Leipziger Bevölkerung enorm gut angekommen. Auch, glaube ich, bei denen, die gar nicht so gerne in die Museen gehen, weil es ist ein Angebot, das sich an die Leipziger Stadtgesellschaft richtet. Es sind eure Museen, es sind eure Räume. Nehmt sie euch, macht sie euch zu eigen, es sind eure Wohnzimmer. Und wir haben das sehr klug, glaube ich, angepackt, indem wir nicht nur den Eintritt abgeschafft haben, sondern auch die Aufenthaltsqualität und das Verweilerlebnis versuchen zu stärken mit Sitzgelegenheiten, mit Lichtkonzepten, mit Eingangssituationen, auch mit Vermittlungsangeboten. Beispielsweise können Sie sich in unserem Museum der Bildenden Künste so ein kleines Zeichenköfferchen ausleihen, sich vor Ihr Lieblingsbild setzen und sich selbst ausprobieren und das im Paket arbeiten wir daran, dass wir trotz dieser Entgeltfreiheit keine wirtschaftlichen Einbrüche in den Museen erleben. Und wenn wir noch ein Stückchen Luft bekommen nach vorne, auch das noch 1, 2, 3 Jahre weiter betreiben können, glaube ich, ist das zu schaffen.
Wie wichtig ist das denn, Frau Wolf, die Bevölkerung quasi auch mit der Kultur, die von ihrem Geld ja geschaffen wird, auch preiswert zu versorgen?
Ich finde, es ist ein A und O, und der Hörer hat ja auch gerade was eingebracht, also dass er auf Spendenbasis die Konzerte, dass sie die durchführen in ländlichen Räumen. Und ich merke das hier auch in Naumburg an der Saale, also viele Angebote sind erstmal für alle zugänglich und es wird um eine Spende gebeten. Und das ist ja ähnlich wie in Leipzig mit den Museen. Das sind Schritte, wo man schaut, wie kann man alle erreichen, den Zugang ermöglichen. Und auf der anderen Seite, auch was der Hörer beschrieben hat, ist das Engagement. Also ich habe vorher in Großstädten gelebt und ich merke das hier in Naumburg an der Saale. Das sind 24.000 Einwohner, die hier leben, da engagiere ich mich viel mehr für Kunst und Kultur, als ich es vorne getan habe. Also ich bin im Förderverein der Bibliothek dabei. Ich engagiere mich hier im Spende für ein Kinderatelier oder für Bäume, Obstbäume auf der Streuobstwiese und pflanze sie mit ein. Also das ist, der Bürger ist mehr gefordert, als es in städtischen Kontexten je für mich war, weil da ist es angeboten. Und das ist aber auch nochmal ein Punkt, den ich nicht aus dem Auge verlieren möchte, weil das Engagement der Bürger ist auch ein Humus neben der öffentlichen, kirchlichen und ja auch privaten Engagement für Kunst und Kultur in Deutschland.
Es würde aber wahrscheinlich den Bürgern auch helfen, wenn die Bürokratie da etwas entschlackt werden könnte, oder? Das ging ja auch aus den Worten von Herrn Kamenos hervor.
Ich glaube, das ist generell in Deutschland so. Wenn Sie einen Künstler aus dem Ausland einladen, dann merken Sie ja, was da an Rattenschwanz dran ist und so weiter. Also das ist ein Phänomen, was in allen Bereichen Thema ist.
Und wir haben eine Hörerin aus Brandenburg in der Leitung. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag. Was ich anfügen möchte an Ihr Gespräch ist, erstens, dass die Aussage vom Berliner Bürgermeister, dass ich die halt so fadenscheinig finde, was die Problematik betrifft, dass eine Kassiererin und so weiter wohl selten in die Oper geht. Was mir wichtig ist zu sagen, wäre in Bezug auf die staatlichen Schulen, dass dort keine Kürzungen vorgenommen werden dürfen, wenn es dazu kommen soll, dass Kulturschaffende, egal aus welchem Bereich, Grundschulen und weiterführende Schulen besuchen. Weil mit diesem Geld, was da vorhanden wäre und was die Kulturschaffenden dann kriegen, wäre es möglich, auch gewissen, ja, also kulturfernen Schülern und Schülerinnen, also wo die Eltern weder das Geld haben, noch die Lust haben, noch die Meinung dazu haben, dass denen ermöglicht wird, so etwas mal kennenzulernen. Zum Beispiel im Kunstunterricht oder meinetwegen im Musikunterricht. Also dort darf nicht gespart werden. Und wenn ich weiß, dass Privatschulen immer weiter ausgebaut werden, kann somit ja auch verhindert werden, dass die, die ihre Kinder dort nicht hinschicken können, meinen, ja, also es gibt so viele Unterschiede in der Bildung, das geht gar nicht. Und hier in Brandenburg gibt es ein Theater, Uckermärkische Bühnen Schwedt, und die haben zum Beispiel kostenlos das Stück im Angebot »Er ist wieder da«. Und das muss man nur ordern, also als Schule und meinetwegen als Geschichtslehrer oder Geschichtslehrerin. Und dann würden die durchaus eben auch die Schule besuchen. Wenn aber Kürzungen sind, ist das nicht möglich. Es ist dann einfach nicht mehr möglich, sowas anzubieten.
Das heißt, Sie plädieren dafür, dass man Bildung und Kultur zusammendenkt.
Ja, dafür plädiere ich, um auch zu vermeiden, dass Kultur, also das, was ein Land ausmacht, dass das von Personen besetzt wird, die immer nur eingleisig fahren und oder die meistens eingleisig fahren und sich die Oberhoheit sichern wollen, was zählt bei uns als Kultur und was zählt nicht. In Berlin zum Beispiel gab es mal ein interessantes Theater, sicherlich nicht Hochkultur, also so gut besucht. Das hieß Ratibor. Ob es das immer noch gibt, weiß ich nicht. Aber da konnte man zum Beispiel als Zuschauerin, konnte man sagen, jetzt möchte ich gerne den Begriff Zuversicht per Wort oder per Tanz oder wie auch immer dargestellt bekommen. Ich habe diesen Tipp mal von einem guten Freund bekommen vor ein paar Jahren. Aber ob es dieses Theater noch gibt, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass solche Nischenprogramme, für wen auch immer, dass die mit Kürzungen einfach bankrott gehen, dass es die nicht mehr gibt und dass die, die das ins Leben gerufen haben, dass die einfach auch mutlos werden. Und Kultur ist ja das, was manchmal auch über harte Zeiten bringen kann. Das betrifft Kinder, das betrifft Junge, das betrifft Ältere und arbeitende Bevölkerung auch. Egal welcher Couleur. So, das, ja.
Ja, das war ein schönes Plädoyer für vielleicht auch eine größere Debatte darüber, was uns Kultur wert ist, ne, und wofür sie da ist, oder? Frau Wolf zum Beispiel.
Auf jeden Fall, also diese Bandbreite, alle Kultur im Blick zu nehmen und Kultur und Bildung zusammenzudenken, dafür plädiere ich immer wieder, und das ist auch mein Ton als Kulturermöglicherin, zu schauen, also wie wir sie alle mitnehmen können.
Das Problem ist ja, wenn wir jetzt nicht aufpassen, werden Strukturen zerschlagen, gerade in den freien Künsten, die so eventuell nicht mehr wieder aufbaubar sind. Und da besteht natürlich eine große Gefahr, weil wir natürlich neben der eigentlichen Aufgabe der Kunst, einfach Kunst zu machen, ja super viele Aufgaben übernehmen in der Bildungsarbeit. Und darum sollte man immer das Soziale, die Bildung und die Kultur zusammendenken und stärken und nicht gegeneinander ausspielen.
Was machen Sie denn in Ihrem Theater zum Beispiel?
Wir bieten zum Beispiel barrierefreie Zugänge an und versuchen das immer mehr auszubauen, dass wir auch die letzte Produktion beziehungsweise die vorletzte Produktion versucht haben, Menschen mit Sehbeeinträchtigung zugänglich zu machen. Wir spenden jede Vorstellung, werden 10 Karten an die Kulturliste, einen Verein gespendet, der Menschen mit niedrigen Einkommen kostenfreien, barrierefreien Zugang zu Theatern ermöglicht. Barrierefreiheit heißt in dem Moment, dass sie sich nicht outen müssen als Menschen mit wenig Geld, sondern auf einer Gästeliste stehen und an dem Abend reinkommen. Das sind also knapp 100 Freikarten, die wir pro Produktion bis 150 Freikarten, die wir da spenden. Und da versuchen wir auch irgendwie der sozialen Komponente des Theaters oder der Kultur gerecht zu werden.
Mhm. Frau Jennecke?
Ja, ich fand das eigentlich ganz schön, was die Hörerin aus Brandenburg gesagt hat, weil man quasi an ihrer Stimme hören konnte, wie sie sich in der Erinnerung an ihre Theatererlebnisse selber nochmal daran erfreut hat. Also wir dürfen ja vielleicht nicht vergessen, warum es eigentlich Kunst und Kultur gibt. Am Ende ist es dafür da, uns sehr schöne, sehr berührende Erlebnisse zu verschaffen und uns in unserer Seele berühren zu lassen. Und das, wenn man das nochmal sich vergegenwärtigt, finde ich die Äußerung des regierenden Bürgermeisters von Berlin wirklich fahrlässig und respektlos. Also wieso sprechen wir das einer Kassiererin ab? Das ist unglaublich. Und ich würde sehr gerne allen Kassiererinnen sagen, Mensch, kommt einfach in die Oper. Das ist ein tolles Erlebnis. Und dieses Erlebnis haben zu dürfen, sich auch mal überwältigen zu lassen von einem Kulturerlebnis, was umfassend ist, von Ausstattung, Musik, Orchester, allem, auch mit dem Geruch, der in einer Oper herrscht. Das ist am Ende wirklich dieses komplette Überwältigungserlebnis darf es eben auch geben und das soll allen Bürgerinnen und Bürgern auch offen stehen. Und die Klassenzimmerstücke, von der die Hörerin auch gesprochen hat, ist ja schon eine Reaktion. Ich versuche mal kurz den Bogen zu schlagen, auch auf einen Aspekt, den wir schon hatten in der Diskussion, nämlich die Kooperation mit Bildung. Das ist ja schon eine Reaktion der Kultureinrichtungen, um den Bildungseinrichtungen entgegenzukommen. Weil warum gibt es diese Klassenzimmerstücke? Weil es immer schwerer geworden ist, im Klassenverband ein Theater zu besuchen. Da haben die Theater draus gemacht, dann gehen wir halt hin. Das ist in der Regel mit diesen mobilen Produktionen häufig auch nur mit 1-2 Darstellerinnen möglich. Und ich plädiere aber ganz zwingend dafür, dass es Kindern und Jugendlichen auch im Klassenverband ermöglicht wird, auch ein Opernhaus, ein Theater oder auch eine Spielstätte der freien Szene live auch mal besuchen zu können, weil dieser Ortswechsel ist auch wichtig, um das Bildungserlebnis wirklich auch ankommen zu lassen und auch zuzulassen, dass sich dass da Kinder und Jugendliche auch mal eine Welt entdecken, mit der sie sonst nicht konfrontiert sind. Und das ist ja auch immer das, worum es am Ende geht, ja, dass wir Dinge entdecken, von denen wir gar nicht gewusst haben, dass es sie gibt.
Es wird ja auch immer viel von der Spaltung unserer Gesellschaft geredet, von der Vereinzelung. Es gibt zu wenig Orte der Begegnung. Da ist aber Kultur, das würde ich jetzt als Resümee unserer Diskussion sehen, wahrscheinlich fast lebenswichtig, oder?
Absolut lebenswichtig. Und ich lade jede Verkäuferin und jeden Menschen, der ins Theater kommen möchte, zu uns ein. Wir werden immer einen Weg finden, auch kostenlos die Menschen in unsere Stücke zu bekommen.
Frau Wolf.
Also ich merke in Naumburg an der Saale, ich nehme jetzt immer den ländlichen Raum mit rein, ist die Bibliothek der einzige konsumfreie Ort, wo Kinder und Jugendliche hingehen können, jetzt gerade im Winter und sich aufhalten können und treffen. Und dafür ist es so ein Ort ja ganz wichtig, weil sie da inspiriert werden von Büchern, sie können Spiele spielen und ja haben eine angenehme Atmosphäre. Und das sollte weiter ausgebaut werden, solche Angebote.
Und ich glaube, ich beende, Dankeschön, ich beende die Sendung mit einem Brief einer Hörerin, Dagmar Kallmeier, die gesagt hat, ich möchte den Blick auf die Herzensbildung der Kinder legen. In meiner Jugend, in den 70er und 80ern, konnte ich in Bochum das Schauspielhaus für 5 D-Mark besuchen. Das war niedrigschwellig wie ein Kinobesuch. Daher habe ich viele deutsche Klassiker kennengelernt und mich damit auseinandersetzen können. Und ebenso habe ich durch die Schule Zugang zur klassischen Musik gefunden, die mir heute durch das ganze Leben hilft. Meine Kinder haben dank ihrer Zugang niedrigschwelliger zu gestalten, halte ich für eine wichtige Aufgabe des Staates. Das war die Agenda. Leere Kassen, wird die Kultur kaputt gespart? War unsere Fragestellung und ich hoffe, wir konnten ein paar Antworten geben oder zumindest Denkanstöße. Hinter dem Wir verbergen sich die Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig, Skade Jennecke, die Expertin für Kulturpolitik und Management Birgit Wolf und der Theatermacher Daniel Schüssler. Mein Name ist Brigitte Beetz. Machen Sie es gut.